Wurst und Käse und Käse und Wurst. Und Wurst und Käse und Käse und Wurst. Und Wurst und Käse und Käse und Wurst. Und Wurst und Käse und Käse und Wurst. Wurst und Käse und Käse und Wurst. Wurst und Käse und Käse und Wurst.
Wurstius und Käslinde. Belag für die Ohren.
Tag, Mann.
Tag, Frau.
Tag, Leute.
Die heutige Folge Wurstius und Käslinde wird Ihnen präsentiert von
Window Color, Geißel der Menschheit.
Und vielen Dank an Jörn Schaaf für die ganzen tollen Einsprecher, die er uns gegeben hat. Ich habe dazu ein bisschen Sound gemacht. Ihr werdet es hören. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, Jörn, um diese Bereicherung.
Ja, und danke an alle, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie haben diese Folgen gehört, die wir schon rausgegeben haben. Und ja, bisher gab es keine Steinigungen. Finde ich gut.
Nee, ich wollte sagen, es gab eher, fand ich, viel Lob, viel schönes Feedback. Von daher, tragt gerne die Kunde weiter in die Lande, dass es Wurst und Käselinde gibt.
Aber es wird keine Garantie übernommen, dass nicht doch bald eine Steinigung fällig ist. Also alles auf eigenes Risiko.
Eben, wie immer halt. Aber wir haben jetzt so wunderbare Trainer und dann fangen wir doch direkt an mit
Astroquatsch mit Annelie.
Annelie erzählt uns ja in jeder Folge die wahren Sternzeichen, die sie freigelegt hat, unter größten Bemühungen und erklärt, was es damit wirklich auf sich hat.
Genau, denn die klassischen Sternzeichen, Widder, Stier, blablub, die sind einfach überholungsbedürftig, damit kann keiner heute mehr was anfangen.
Langweilig.
Deswegen aktualisieren wir das hier und wir machen das fertig für die nächsten paar Jahrtausende. Das alte Babylon muss weichen, jetzt kommt Nürnberg. Bei der letzten Folge haben wir schon festgestellt, dass der Widder nicht mehr der Widder ist, sondern der kleine Billy Knupsi, der beim Aufbauen übrig bleibt. Dieses Mal geht's weiter mit, weißt du es zufällig, wer nach dem Widder kommt?
Nee, ich habe es leider in den Unterlagen gesehen von uns.
Okay, na gut, aber du bist ja auch betroffen.
Ich weiß es nicht. Oh nein!
Das nächste Sternzeichen im Jahreskreis ist der Stier.
Und was will man denn mit so einem Stier? Der steht rum auf der Wiese, der klischeemäßig sieht er rote Tücher und rennt dagegen, dabei tut er es gar nicht. Und Stierkampf ist ja auch
überstritten
und nee, das will man nicht mehr. Also auch schwierig irgendwie.
Ja, und vor allem in Zeiten des aufkommenden Veganismus überall rechts und links. Wir machen das einfach ein bisschen anders. Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt vegan, aber wir haben festgestellt, oder vielmehr, die Eingebung hat sich bewahrheitet, dass der Stier einfach Schokolade ist.
Schokolade?
Schokolade.
Warum Schokolade?
Schokolade, weil der Stier, also erstmal eine kleine Einordnung in den Jahreskreis. 21. April bis 21. Mai herrscht dieses Sternzeichen. Also alle, die inzwischen diesen Tagen geboren sind, sind Schokolade.
Woran die herrschen, sagt man.
Hä?
Man sagt, die herrschen.
Ja, klar.
Oh.
Bei Planeten und allem, ja. Da geht es ja nur um Bildgewaltiges und Machtdemonstrationen. Und ich meine, geht ja auch alles auf, die Planetennamen gehen ja schon auf Götter zurück. Also da weißt du schon, wo du unterwegs bist. Ja, aber warum Schokolade? Man verbindet den Stier, beziehungsweise jetzt die Schokolade, mit Eigenschaften wie nicht unbedingt temperamentvoll, sondern eher so ein bisschen gediegen, den schönen Dingen des Lebens zugewandt, genussvoll. Also man sagt auch immer so ein bisschen, die Jahreszeit oder das, was in der Zeit im Jahr vorkommt, bestimmt so ein bisschen den Charakter des Sternzeichens. Und ja, in dieser Zeit ist ja so ein bisschen, alles fängt an zu blühen, die Sachen fangen an zu reifen, man kann wieder mehr raus. Und dieses Gemüt ist auf den Stier bzw. die Schokolade übertragbar. Also auch was sehr Genussreiches, was sehr Luxuriöses fast schon. Also der Stier ist, also die Schokolade ist auch sehr den Luxusgegenständen zugewandt. Man sagt auch, die können gut mit Geld. Kann jetzt jeder für sich entscheiden, auf den das zutrifft. Ob das wahr ist oder ob das nur für Monopoly gilt oder auch einfach gar nicht zutrifft. Wie gesagt.
Oder Schokoladentale.
Genau, Schokoladentale. Stimmt eigentlich. Ja, und natürlich ist auch immer, also wir sind hier in der Welt der Horoskope unterwegs, man muss auch immer beachten, das Sternzeichen ist nur ein Teil deiner Persönlichkeit. Es ist auch sehr wichtig, was dein Aszendent ist, wo ist dein Mond, wo ist dein Merkur und so weiter und so fort.
Was heißt es, wenn dein Aszendent in der Schokolade steckt?
Wenn der Aszendent in der Schokolade steckt, also generell Aszendent bedeutet ja erstmal die Geburtsstunde, nicht der Monat. Und in der Stunde deiner Geburt wird eben drauf geguckt, wo steht da die Sonne, in welchem Sternzeichen. Das kann ein ganz anderes sein als das, was deinen Monat regiert. Kann aber auch das Gleiche sein. Also meine beste Freundin ist zum Beispiel doppelt Krebs. Was der Krebs ist, werden wir noch feststellen. Und der Aszendent, sagt man, ist immer so die Persönlichkeit, die eigentlich deinen Kern ausmacht. Also das ist dann auch das, wo man sich im Alter hin entwickelt sozusagen.
Also das heißt, die Leute mit Schokoladenkern,
genau,
haben einen Schokoladenkern.
Müssen aufpassen in der Sonne, sonst schmelzen sie.
Oh. Was macht man eigentlich, wenn man, wie ich, einfach die Geburtsstunde gar nicht weiß?
Dann geht man von 12 Uhr mittags aus.
Ah, okay. Ja. Da weiß ich auf
jeden
Fall,
es gibt eine
falsch Lösung
für alles, Leute. Okay. Keine Sorge. Fragen werden auch gerne angenommen.
Super. Im Übrigen auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Leute, die uns Memes zu den letzten Sternzeichen geschickt haben. Wir haben uns sehr gefreut. Ja. Vielen Dank dafür.
Genau, also du kannst ja mal überlegen, so Schokolade, wie als Betroffener,
ja.
Wie gehen Sie damit um?
Nur ich würde erstmal hinterfragen, ist die Schokolade, also wir reden jetzt aber schon von der zubereiteten Schokolade, also
ja,
nicht Kakaobohnen
also
und
Tafel.
So. Ja. Und muss es dann, weil du gesagt hast, es ist nicht unbedingt vegan, es gibt ja auch vegane Schokolade.
Es gibt
und ja, mit Butterfett
Schokolade
und so weiter, da sind ja dann wieder tierische Produkte drin. Aber wäre das denn eine bestimmte Art von Schokolade? Also wäre es so eine Milchschokolade,
nee,
oder irgendeine spezielle?
Nee, ich glaube, also nachdem man ja sagt, eben dieses mit dem Luxuriösen, würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall was Edles. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so die Adventskalender-Schokolade.
Also so Kindermilch, wie heißt sie? Nicht Milchschnitte, wie heißt denn die? Kinderschokolade. Das würde
ja
eigentlich.
Ja, aber die ist doch voll geil. Also, da möchte ich jetzt nicht, also
nee, ist
nicht
aber,
luxuriös.
Ich wollte gerade sagen, aber ich finde luxuriös passt
wobei
bei dem
nicht so. Inzwischen, wenn man sich da so eine Packung kauft, dann ist immer auch gut Geld los.
Sehr guter Punkt.
Die Inflation macht auch vor Sternzeichen nicht halt.
Ja. So traurig.
Ja. Aber ich, also bisher, die Stiere, die feststellten, dass sie jetzt Schokolade sind, haben bisher noch keine Gegenwehr aufgenommen.
Ja. Bin gespannt auch, was die Leute, die jetzt, der eine Knopf, der immer beim Billigregal übrig bleibt, beim Aufbau beim Billigregal übrig bleibt, davon halten und wie glücklich sie darüber sind.
Ja,
wie gesagt,
ob da jetzt auf einmal der Neid ausbricht.
Ja, das stimmt natürlich. Ich frage auch, in welche Richtung.
Tja, aber jetzt wissen wir es. Stiergeborenen können sich jetzt mit Schokolade identifizieren.
Ja. Ich freue mich schon auf die ganzen nächsten Folgen, in der wir die weiteren Wahrheiten des Kosmos und Co. erfahren. Kommen wir zu
Fabelwesen der Folge.
Wir haben gerade unseren Sprecher Jörn Schaar gehört und ich glaube, für ihn passt dieses Fabelwesen ganz gut. Und zwar, das ist so ein Fabelwesen der Folklore und es geht jetzt nicht um ein konkretes, sondern das ist so eine Art, man könnte sagen, Klasse an Wesen. Und zwar um die Mittagsdämonen.
Okay.
Hast du davon schon mal gehört?
Ich glaube ja, aber ich kann damit gerade nichts mehr anfangen.
Also die gibt's relativ häufig. Die entstammt so dem Volksglauben von verschiedensten Kulturen, auch von slawischen, germanischen, aber auch sehr vielen im Mittelmeerraum befindlichen Kulturen. Und die symbolisieren halt in der Regel die Gefahren der Mittagshitze und damit auch so ein bisschen die unsichtbaren Kräfte der Natur. Mhm. Und ich weiß, dass Herr Schaar ein großer Freund des Mittagsnickerchens ist. Von daher glaube ich, kann er sich da bestimmt sehr gut darin finden, dass man ja dagegen was tun muss.
Okay.
Und die können sehr unterschiedlich erscheinen, manchmal so als wirbelnde Staubteufel oder so schimmernde Luftspiegelungen oder manchmal auch komplett als menschliche Gestalten.
Okay.
Also da ist so ein bisschen so ein, ja, geht alles ein bisschen.
Was können die so?
Na, kommen wir gleich drauf. Präsenz ist aber immer mit der Mittagszeit verbunden. Also die kommen nicht abends auch noch vorbei oder so.
Außer sie haben verschlafen.
Sondern nee, die kommen immer so mittags, immer wenn so ein bisschen Ruhe ist und dann aber damit auch ein bisschen Gefahr einhergeht.
Okay.
Was machen die jetzt so? Die lauern dann in dieser lähmenden Hitze des Tages und bringen dann Unheil über all diejenigen, um ihren Domänen nahe zu kommen. Also die führen teilweise Reisende in die Irre und treiben Leute in den Wahnsinn.
Und was ist ihr Ziel?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das kommt wieder sehr, sehr darauf an, welche es genau ist.
Okay.
Aus kultureller Sicht sagt man heute, naja, die sind halt einfach eine Art Warnung vor, ey, Mittagshitze, da gehst du jetzt nicht raus und hackst Holz, weil dann kriegst du einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich und in der Wildnis irgendwie rumrennen, das ist auch einfach keine gute Idee. Ne? Stellen wir uns vor, irgendwie 40 Grad, Ägäis, sehr hübsch vielleicht, aber nicht da einladend und einfach schlicht und ergreifend gefährlich.
Ja, also die Siesta-Hüter.
Richtig. Und ein Stück weit spiegelt es ja auch dann fast schon so eine Art Beziehung und Respekt zu Vorfahren und Natur und so weiter wieder.
Okay.
Und ich habe aber auch ein paar konkrete Figuren mitgebracht, aber jetzt auch so ein bisschen eher übersichtsmäßig. In der slawischen Mythologie gibt es den Mittagsdämon dann eher als weibliche Figur, so als Feld, die verführt dann die Feldarbeiter oder macht es auch verrückt.
Uhlala.
Naja, im Deutschen gäbe es, ich habe da jetzt nicht so viele Belege gefunden, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein krasser Forscher in die Richtung, kommt da so ein böses Wesen, das nimmt auch mal ein Kind mit oder haut Erwachsene mit Krankheiten, wenn die zur Mittagsstunde arbeiten.
Deutschen übertreiben es wieder einfach. Da ist immer gleich Mord und Totschlag.
Ja, warte mal ab.
Okay.
Weil wir haben auch noch andere, die in die Klasse reinspielen, und zwar die Nymphen und Nereiden. Und in Griechenland sagt man eben, naja, ich meine, da ist ja auch recht warm und mit Seefahrt und so ist das mit der Mittagshitze auch nicht so ganz super. Und da sagt man oft, ja, so Hitzschläge und Sonnenstiche wurden manchmal als Attacken von Nymphen oder Nereiden interpretiert.
Mhm.
Weil die machen dich ja auch bewegungsunfähig oder ne, so deliriumartiges Reden.
Mhm.
Auch die Odysseen, nein, Entschuldigung, in der Odyssee gab es die Sirenen, so rum.
Ja.
Die kommen ja auch vorbei, wenn Windstille ist.
Mhm.
Und ich meine, wenn du dann an Bord rumstehst in der Mittagshitze, es wird nicht mal Wind.
Da hört man schon mal Dinge.
Da hört man schon mal Dinge und kriegst vielleicht auch mal so einen Hitzschlag. Und was ich auch nicht gewusst habe, das Pan, das ist ja dieser Hirtengott oder in verschiedenen Arten.
Gott der Wildnis.
Der wird auch mit der Mittagszeit in Verbindung gebracht, insbesondere in Theokritswerken. Und der bringt eben auch so ein bisschen so Unruhe in die Mittagsstunde. Und was der macht, ist, der weckt da auch schlafende Hirten. Und was ich nicht wusste ist, daher kommt auch der Ausdruck, wenn du einen panischen Schreck bekommst.
Ah.
Dann kam Pan vorbei und hat dir, keine Ahnung, dich erschreckt, dich geweckt. Je nach Erzählungen macht er auch noch diverse andere Dinge mit gewissen Körperteilen und es geht dann sehr detailliert zu
die alten
Pan Griechen. Halt. Ja, ja, Griechenland. Also, naja, das ist schon sehr explizit. Ja, ja. Aber wir sehen in Summe, aus heutiger Sicht sagt man jetzt weniger, das ist so ein krasser Aberglaube, sondern das ist eher so ein faszinierender Teil von so einer, naja, Geschichte, Folklore, und da ist einfach wirklich diese Warnung vor, ey, pass auf, mittags, Hitze, gefährlich, in Figuren gegossen.
Witzig. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so verbreitet ist.
Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Von daher, vielen Dank. Und wir kommen zu
TikTok-Trends, die wir nicht verstehen.
Und da hast du mir was mitgebracht, hast du
ja, da habe ich was mitgebracht. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegen müssen, weil ich im Moment nicht so viel auf TikTok unterwegs bin. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es so ein krasser Trend ist. Aber es ist mir auf jeden Fall in der letzten Zeit öfter mal reingespült worden. Es hat auch nichts mit einem spezifischen Nutzer zu tun, der da sich irgendwie in was versteift, sondern ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Sagt dir der Begriff Tradwife etwas?
Nur grob, erklär es mir gerne.
Okay, also Tradwife kommt vom, also ist eine Abkürzung einfach von Traditional Wife. Kannst ja schon mal dir so grob vorstellen, anhand dessen, in welche Richtung es geht. Ich weiß nicht, möchtest du eine Abschätzung machen?
Klingt jetzt so ein bisschen, erstens konservatives Weltbild. Die Frau bleibt zu Hause, versorgt die Familie, ist primär für Kinder da, führt den Haushalt, ordnet sich vielleicht auch ihrem Mann unter und einen religiösen Kontext, gern auch christlichen Kontext, kann ich mir obendrauf auch noch vorstellen.
Ja, also das fasst schon mal ziemlich gut zusammen.
Mhm.
Was die Sache sehr pikant macht, ist, dass das halt, also das ist genau eigentlich das, was du sagst. Es ist meistens ein extrem konservatives Weltbild. Deswegen ist das Ganze leider auch echt sehr verhaftet in der ultrarechten Szene.
Mhm.
Also ultrachristliche Szene auch, also das ist wirklich so ein bisschen so, wo du sagst, ja, okay, das versucht halt diese ganze Feminismus-Debatte und sowas da so wirklich komplett runterzuspielen und so, nein, das ist Gott gewollt und ich fühle mich hier wohl, das ist natürlich auch alles wunderschön, also das gibt auch eine Tradwife-Aesthetic, wo halt alles dann so ein bisschen ausschaut wie in den 50er Jahren. Die Frau mit ihrer Schürze, die macht dann mit ihrem Nudelholz dem Mann die Nudeln noch daheim selber und für die Kinder. Also es gibt eine, die ist jetzt gerade wirklich sehr hochgespült worden. Die hat für ihre Kinder Cereal, also so Frühstücksflocken per Hand selber gemacht.
Das habe ich gesehen.
Ja.
Aber ich habe nur die Flocken gesehen davon, nicht irgendwie sie oder so.
Ja, doch. Also und bei der ist es tatsächlich auch ein bisschen bemerkenswert, weil, also speziell diese Frau, ich habe leider den Namen jetzt nicht parat, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, die ist schwarz, also nicht pur weiß, wo das Ganze eigentlich sehr verhaftet ist. Das ist auch wirklich ein ultraweißes Ding, so diese
Phänomen.
Nicht nur Phänomen, sondern es gibt ja in den USA auch diese Alt-Right und White Supremacist-Bewegung. Mhm. Da ist das Ganze extrem beliebt natürlich, weil das natürlich dieses Frauenbild, das die da gerne haben möchten, sehr populär macht. Hat auch sehr viel mit Mormonentum zu tun. Also muss ich auch sagen, da TikTok hat mich erstmal drauf gebracht, wie krass eigentlich dieser Mormonismus? Nee. Die Anhänger von dem Glauben an Mormon, was da alles abgeht, alter Schwede. Aber das passt natürlich alles da sehr gut zusammen. Und diese Frau eben, das ist ein bisschen außergewöhnlich, dass sie schwarz ist, weil das sonst eben eine sehr klassizistische, aber auch leicht rassistische Ecke ist, in der man da unterwegs ist. Also das ist sehr bemerkenswert, weil eigentlich genau die Frau, die da jetzt eigentlich überhaupt nicht ins Weltbild passt, die hat es halt jetzt total propagiert. Die ist wohl auch Mormonin.
Ja.
Und was aber jetzt, also nicht dadurch, sondern das ist, beobachtet man schon eine ganze Weile, dass eben doch auch immer mehr schwarze Frauen sich dem zuwenden in diese Rolle, weil die eben sagen, so ja, das ist eigentlich so unsere einzige Art und Weise, nicht mehr so hart arbeiten zu müssen und so für unser Standing einstehen zu müssen, weil da ist einfach alles vorgegeben. Wir ordnen uns halt unser Mann unter, aber wenn es ein guter Mann ist, dann ist es auch okay.
Aber was heißt nicht so hart arbeiten im Sinne von für ihren
Respekt, auch ganz klassisch im Sinn von arbeiten gehen. Also du bleibst ja zu Hause.
Aber ist es denn dann wenig Arbeit, wenn ich, wie bei dem Beispiel mit diesen Cornflakes, anfange, meinen Kindern die Cornflakes per Hand zu machen?
Das ist halt die Sache, es geht da nicht um Haushalt per se, sondern es sind halt die schönen Seiten vom Haushalt. Also ich backe, ich halte schöne Produkte in die Kamera, ich richte mein Zuhause schön ein. Aber du siehst eigentlich bei diesen TikTok-Trends diese Tradwives nie irgendwie, keine Ahnung.
Eigentlich wirklich arbeiten.
Du siehst okay. Da keine, klar, gut, das ist, zeigst du da sowieso nicht auf TikTok irgendwie, ich wische hier meinem Kind den Popo ab oder ich verfuge die Küche neu oder
ich spüle nach wieder weg, wenn ich gebacken habe.
Genau, sondern das ist eben das Krasse, es ist ein sehr krass klassizistisches Ding. Klassizistisch heißt das Wort. Also das Aufräumen machen andere. Das sind meistens sehr, sehr reiche Familien, die das machen. Das geht ja auch gar nicht anders, weil sonst bleibt ja keiner einfach nur zu Hause, sondern der Vater, der verdient viel Geld, Mutti bleibt zu Hause, geht aber halt nur, wenn du viel Geld hast und du hast dann halt auch dementsprechend irgendwie jemanden, der für dich putzt.
Okay.
Halt die Sachen, auf die du keinen Bock hast, die nicht so schön auf Instagram aussehen und auf TikTok.
Jetzt ist aber für mich so ein bisschen die Frage, wie geht man jetzt damit um? Weil ich finde es ja falsch zu sagen, Leute dürfen so nicht leben. Also so im Sinne von,
korrekt.
Du darfst nicht zu Hause bleiben bei deinem Kind. Nein, nein, irgendwie sobald das Kind auf der Welt ist, hast du in den Job zurückzugehen. Außerdem hast du dir aus einem Zwang heraus alles genau 50-50 zu teilen im Haushalt mit deinem Partner, deiner Partnerin. Das kann es ja auch nicht sein. Wenn Leute das machen wollen, sollen sie es machen. Wenn Leute das andere machen wollen, sollen sie es auch machen. Mhm. Keine Zwänge bitte, sondern lebt, wie ihr es für gut haltet. Aber wie denkst du, ist das da? Weil das klingt ja für mich schon sehr nach dann stark gesellschaftlichem Zwang.
Also es ist kein Zwang. Die entscheiden sich da schon selber dafür. Das Problem ist halt da, dass du anderen das Bild vermittelst, dass das sowas extrem Erstrebenswertes ist. Plus du zeigst halt auch nur die Sonnenseiten, die nicht für alle durchführbar sind natürlich. Sobald du kein gewisses Budget hast, kannst du vergessen, dass du so einen Lebenswandel haben wirst, wenn du zu Hause bleibst. Plus es verschweigt halt natürlich auch solche Sachen wie, dass du dich dann halt ganz krass als Frau in die finanzielle und versorgungstechnische Abhängigkeit von deinem Mann begibst.
Mhm. Also mit anderen Worten, du siehst in den Videos, wie jemand, keine Ahnung, wunderbares Brot backt, aber genau, du kriegst nicht mit, dass im Hintergrund jemand danach die Küche putzt, einkauft dafür, ja, so ungefähr Au-pair-Mädchen währenddessen auf die Kinder aufpasst und vielleicht hat man dann selber als Person, die sich um Kinder kümmert, das Gefühl so ein, ey, wie machen die das? Die kümmern sich um Kinder und backen noch Brot.
Genau. Und ich gehe so unter
und bei mir schaut die Küche aus wie Sau, ohne dass ich Brot backe.
Ja, also erstmal dieses Vergleichen ist generell ja schon ein Problem. Dazu musst du auch gar nicht diesen Threadrive-Trend folgen, sondern das ist ja auch generell bei Instagram oder bei Social Media ein Problem, dass du dich so krass vergleichst. Bei diesen Threadrives finde ich eigentlich noch viel problematischer, dass du halt dieses extrem konservative Weltbild damit verkaufst. Dem darfst du ruhig folgen, wenn du möchtest, aber ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn diese Ideologien so auf andere überschwappen sollen und vor allem, ja, Feminismus ist bei vielen Leuten auch problematisch, wenn die halt dann auch sagen so, ja, das geht nicht, das ist Rückkehr, sondern ich finde, also für mich bedeutet Feminismus, du darfst dich frei entscheiden.
Ja.
Jede Frau hat das und auch jeder Mann hat die freie Entscheidung, ich möchte mein Leben so leben. Im Umkehrschluss verlange ich aber von niemandem, dass er das so macht wie ich. Und das ist da so ein bisschen das Problem, weil diese Ideologie, das halt eben schon so, wenn du das nicht machst oder also
dann
diese
ist
Videos,
es schlecht.
Genau, diese Videos fangen auch ganz oft an mit so, Feminists are gonna hate me. Also es ist wirklich so ein Ausspielen gegeneinander in diesem Genre. Das ist halt sehr problematisch aus meiner Sicht.
Ah, das ist natürlich doppelt hart, weil ein meiner Meinung nach positiver Feminismus ja nicht sagt,
du darfst nicht zu Hause bei deinen Kindern bleiben.
Genau, sondern du darfst es dir aussuchen. Du sollst gefälligst gleichberechtigt sein als Mensch. Egal, welchen Geschlechts du angehörst.
Oder keinem.
Die gleichen Möglichkeiten haben. Genau das.
Ja, also das ist ein Trend, den ich nicht verstehe.
Ja.
Aber er rennt Türen ein, weil das natürlich auch sehr schick ist. Es ist vermeintlich bequem, aber ja, halt nur auf den ersten Blick.
Ja. Ich wollte gerade sagen,
Eisen.
Ja, aber ich finde es fantastisch, dass wir jetzt hier in diesem eigentlich etwas quatschigen Podcast auch sowas anfangen. Super, ja. Finde ich richtig gut. Dann würde ich doch sagen, kommen wir zu ein wenig leichterem, kommen wir zu
das Objekt der Begeisterung.
Und das steht diesmal bei uns mitten im Garten und ist etwas, was wir aus, ich sage jetzt mal, zwei Perspektiven sehen in diesem Fall.
Ja. Wir sind uns nämlich wir haben vorhin festgestellt so, hey, wir haben genau das gleiche Objekt der Begeisterung.
Genau. Und zwar geht es in dem Fall um ein Naturprodukt. Das klingt jetzt so, oh, was verkaufen sie uns jetzt? Aber nee, es geht um Kram, den ihr einfach, wenn es in der Nähe ist oder ihr euren Nachbarn freundlich fragt, einfach so haben könnt. Und in der Regel kostet das nichts. Ich kenne auch keinen Laden, der es verkaufen würde.
Nee.
Und zwar geht es um Magnolien. Ja, also der Baum, der so kitschig weiß-rosa blüht. Hintergrund ist, wo wir gerade wohnen, gibt es einfach einen riesigen Magnolienbaum mitten im Garten. Der macht doch jede Menge Arbeit, jetzt nicht in der Pflege selber, sondern wenn die alle irgendwann abfallen, die Blüten, ist alles voller Matsche. Aber Mai, es ist auch einfach wunderschön, weil es den Garten wirklich ganz, ganz hübsch macht. Was ich aber erst kürzlich gefunden habe und in dem Fall tatsächlich über TikTok, also der Kreis schließt sich.
Genau, jetzt bist du die Threadwife.
Jetzt bin ich die Threadwife.
du hast für mich gebacken.
Ich habe für dich gebacken. Ich habe nämlich
für uns gebacken
gefunden, dass man erstens die Dinge überhaupt essen kann. Also nicht den ganzen Baum, sondern die Blüten.
Es wäre auch gut, wenn man draußen im Garten so
an
die Rinde geht.
Naja, gibt ja essbare Rinden. Also.
Ja, also geht bestimmt, aber ob das so schmeckt.
No, weiß nicht.
I doubt it.
Jedenfalls, wenn ihr die Möglichkeit habt und bitte checkt ab, ob das natürlich eine Variante ist, die ihr da habt, die auch wirklich essbar ist. Aber man kann so eine Blüte nehmen, wenn die offen ist oder auch wenn sie noch schön geschlossen ist. Einfach mal in die Hand nehmen und reinbeißen. Wirklich kein Witz, die schmeckt wie blumiger Ingwer. Haben wir irgendwie ein bisschen rumgesponnen. Das ist das, was es am ehesten beschreibt, finde ich.
Ja.
Also hat auch so eine leichte Schärfe. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe dann einfach eine größere Menge von den Blüten genommen, also so abgeknapst vom Baum und in Wasser gekocht, Zucker dazu und so einen Sirup gemacht. Und die Blüten, die ausgekochten, also die dann einfach so eine braune, matschige Masse sind, schaut nicht so hübsch aus, die zusammen mit noch einigen Blüten, die ich genommen habe, die noch geschlossen waren, die habe ich wiederum eingefroren und dann einfach geraspelt, so 4-5 Stück. und das Ganze in den Keksteig und dann waren es halt wie so Ingwerkekse, würde ich es jetzt nennen, aber mit so einer blumigen Note noch drin. Ja. Sehr witzig.
Ich finde es auch echt lecker, weil du hast ja auch verschiedene Größen, einfach aus Zufall sind rausgekommen. Ja. Die eine sind so ein bisschen chewy, wie so American Cookies.
Ja, die habe ich zuerst rein, die war die Temperatur höher und dann habe ich sie auch früher raus.
Ah, ja.
Und dementsprechend sind die eher so ein bisschen, die ziehen sich ein bisschen, ja. Die sind so weich und die letzten sind dann, wie du gesagt hast, so ein bisschen wie so
Cantuccini,
also so sehr feste Kekse, aber beide gut.
Ja, voll lecker. Also der Geschmack ist wirklich hervorragend und es ist irgendwie auch schön, weil dieser Baum ist wirklich, also er ist bestimmt 5 Meter hoch, würde ich schätzen.
Ja.
Der überspannt fast den ganzen Garten und hat eine riesige Blütenpracht und irgendwie fühlt es sich richtig und gut und schön an, mit diesen ganzen Blüten
was zu machen. Tun, ne?
Ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Und auch da wieder, diese Freude an diesen Blüten haben wir nicht besonders lang. Der Garten ist auch nicht so groß, aber dieser Baum nimmt einfach diesen Garten größtenteils ein.
Ja. Jetzt, ja, so langsam fallen die schon wieder ab. Aber wir haben jetzt Sirup und Kekse, um an ihn zu denken.
Stimmt, dann können wir es so verschenken. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwo in der Nähe vielleicht auch einen Baum habt, wo ihr sagt, da dürft ihr euch dran bedienen.
Kann man empfehlen.
Guckt doch mal nach.
Kannst du das Rezept in die Shownotes packen?
Ich habe kein so ein richtiges Rezept, ehrlich gesagt. Ich habe das so ein bisschen Pi mal Daumen gemacht.
Ach so, okay. Dann nehme ich das zurück und ihr müsst selber erfinden.
Ja, aber so, also grob was drin war Mehl, Zucker, Backpulver, eine Margarine.
Sirup,
ein bisschen Vanillearoma und eben die vom Sirup ausgekochten
Blütenblätter,
die übrig geblieben sind und etliche Blütenblätter, die ich eben eingefroren habe, so 4, 5 Stück, die ich dann einfach eingefroren und dann gerieben habe über so eine Microplane-Scheibe.
Ah, okay. Aber da muss man sagen, das sind nicht nur die, also du hast nicht die puren Blütenblätter gerieben, sondern du hast praktisch die Knospen, die noch geschlossen waren, gerieben.
Genau. Aber nicht, dass sie noch komplett grün sind, sondern so, dass man sieht, naja, demnächst geht jetzt diese Blüte auf.
Ja.
So genommen, eingefroren und dann eben gerieben.
Verrückt.
Viel Spaß damit. Kommen wir zu einem meiner Lieblingssegmente und zwar
lokal und regional.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Und zwar, ich möchte eine ganz, ganz positive Geschichte erzählen von einer Frau, die, finde ich, alles richtig gemacht hat.
Okay.
Wir reden am 28.03., also noch gar nicht lang her,
aha,
in der Grafschaft Cheshire.
Warte mal, wie viel ist heute?
Der 29.
Also gestern?
Ja, also von da ist zumindest der Zeitungsartikel.
Okay. Aha.
Okay, und jetzt passiert Folgendes. Eine Frau findet einen kleinen Igel.
Oh.
Und da ist natürlich das Problem, wenn die tagsüber unterwegs sind. Also es gibt so ein paar Kriterien, da muss man ein bisschen drauf gucken, wenn die tagsüber unterwegs ist.
Mhm.
Roter Alarm. Igel sind eher so
Dämmerungstiere.
Plus, es gibt auch einfach so ein paar Zeiten im Jahr, wo man sagt, wenn die jetzt noch unterwegs sind oder jetzt schon, auch rote Lampe.
Mhm.
Und dann gucken, sie hat nämlich alles richtig gemacht. Was macht man, wenn man so einen Igel findet? Stellt ihm was hin.
Mhm.
Milch?
Nee, ich glaube nicht.
Genau, Hundefutter. Auf keinen Fall Milch, der kriegt Durchfall. Im Tierfutterhandel gibt's Igelfutter.
Mhm.
Mei, wenn ihr das nicht da habt, um den mal ein bisschen aufzupäppeln, ein bisschen was zu geben, Katzenfutter. Hat sie hingestellt.
Katzenfutter, nicht Hundefutter.
Genau. Ich bin kein Igelexperte, guckt da vielleicht einfach nach. Es gibt Organisationen, wie zum Beispiel Igel in Bayern, die zählen auch regelmäßig Igel. Also da könnt ihr mit so einer kleinen App online melden, wie ihr den Igel seht und ob er lebendig war oder nicht mehr lebendig, damit man grob abschätzen kann, wie die Igelpopulation in Bayern sich entwickelt. Also da könnt ihr auch was Gutes tun in die Richtung. Und da gibt es auch noch Tipps in die Richtung.
Ah ja. Mhm.
Und es
also
gibt
die App kenne ich, aber die mit den Tipps, das wusste ich noch nicht.
Es gibt auch noch so Igelzentren, wo man sich melden kann, wenn man vielleicht die Igel findet und ähnliches. Aber die gute Frau hat erstmal Katzenfutter hingestellt.
Mhm.
Also ich finde einfach alles richtig gemacht. Am nächsten Tag stellt sie fest, oh, der Igel ist immer noch da.
Mhm.
Der hat nichts gegessen, gar nichts.
Mhm.
Ja, gar nicht gut. Also auch hier wird alles richtig gemacht. Ruft bei der nächsten Igelstation an. Das war in dem Fall die Lower Moss Wood Nature Reserve in Wildlife Hospital.
Mhm.
Also so ein Tierkrankenhaus. Und da ist sie dann hingefahren und hat den Igel dort in die Hände einer professionellen Veterinärin gegeben. Aber die konnte dem kleinen Igel leider nicht mehr helfen.
Oh nein.
Weil es kein Igel war.
Okay.
Sondern der Bommel einer Mütze.
Frisch, kleine Bommel, frisch.
Die gute Frau hat versucht, einen Bommel zu füttern.
Och
Und ich finde es so schön. Sie haben das Ganze auch auf Instagram veröffentlicht und auch ein Bild von diesem Bommel zusammen mit so Katzenfutter gepostet. Und ich finde es einfach super gut, weil dann so ein, auch so ein Bild ist von einem Igel oder Bommel. Und das ist das Bild, du siehst
aber
vielleicht
du,
hier.
Aber du, ganz ehrlich, ja? Kann das schon?
Das ist wirklich so eine losgelöste Bommel, die von der Maserung her echt nicht weit weg von ist von ja. dem Igel.
Vielleicht hat die auch nicht so eine gute Sicht, die Frau.
Ja, aber ich finde es auch einfach so süß, weil da ist wirklich so ein Schälchen mit Katzenfutter, oh. sieht man da, das Ganze ist in einem Karton, es hat sogar eine Zeitung drunter gelegt, also eigentlich alles, wie man sagt, so genau so muss man es machen.
Ja.
Und die Frau möchte natürlich anonym bleiben, weil sie sagt so, Mensch, das ist jetzt…
Oh, aber, es ist sehr süß, aber ganz ehrlich,
voll.
Ich wüsste so gerne, wie der, was da für Gedanken in der Tierärztin, so, und so. Warte mal, was ist hier, Moment.
Ja, ja, es ist wirklich schön, sie haben diese Veterinärin eben interviewt, die hat aber auch gesagt, alles richtig gemacht, die Frau hat das Herz am rechten Fleck.
Ah, sehr gut.
Alles richtig gemacht, also das heißt, wenn ihr auch mal irgendwo einem Igel begegnet, guckt mal, ob der Hilfe braucht, wie gesagt, nähere Details findet ihr eben auf diesen Hilfeseiten. Und
sehr schön.
Ich finde, es ist, da ist einfach nichts falsch dran. Also ja. Nochmal, diese Frau hat einfach alles richtig gemacht, finde ich. Das finde ich so gut.
Gibt es denn irgendwo, kommt mir das bekannt vor, dass einfach jemand, ich weiß nicht mal, in irgendeiner Serie war es so, ja, Schnucki, irgendein Tier füttert, was einfach ewig im Käfig drin sitzt, aber tot und es ist einfach so ein Riesenberg an Futter
daneben. An Futter, das ist irgendein Vogel, glaube ich, ist.
Ja, ey, wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr.
Aber es erinnert mich auch, ja, wenn es euch einfällt, schreibt es gerne in die Shownotes. In die Shownotes, einen Kommentar auf die Webseite natürlich. Ja. Dann kommen wir zu etwas völlig anderem und zwar zu…
Zweite Teile, welche die gut sind. Welche, die grausig sind. Vor allem aber bemerkenswert.
Ja. Und ich liebe diesen Titel. Und nochmal danke, Jörn, für das Ansprechen dieser Text.
Ja.
Du hast was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht. Ich hatte nämlich tatsächlich den Gedanken so, Mensch, es müssen ja nicht immer Filme sein. Nee. Es gibt eine Buchreihe, die ich sehr gerne mag.
Mhm.
Eine YA-Buchreihe. Ich habe sie dir schon öfter beschrieben.
Was ist YA?
YA heißt Young Adult. Mhm. Also das ist so das Alter, für das das geschrieben ist. Ich würde aber tatsächlich sagen, anhand der teilweise sehr expliziten Szenen ist es eigentlich Adult, also wirklich für Erwachsene. Young Adult, keine Ahnung, was da eigentlich so das offizielle Alter ist, für das, in dem das rangiert, keine Ahnung, aber ich denke mal so 18 bis Mitte, Anfang 20. Keine Ahnung, aber es ist schon sehr explizit, sage ich mal. Jünger soll, gut, kann auch, aber ja, sagen wir es mal so, es ist schon, dass man sagt, okay, aufgeklärt solltest du schon sein.
Okay.
Ich habe es dir auch diese Buchreihe schon öfter mit Fairy Porn beschrieben.
Ah.
Es ist die Buchreihe Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, das Reich der sieben Höfe. Da geht's also man kann sagen, der erste Band ist sozusagen eine Nacherzählung von Die Schöne und das Biest, so im Feenreich. Achtung, jetzt kommen Spoiler, wer das noch irgendwie lesen will. Ich kann es tatsächlich sehr empfehlen. Ja, der skippt einfach. Da geht es so ein bisschen praktisch drum um eine junge Frau, die eben in einer sehr ärmlichen Verhältnissen lebt. Ihr Vater kann die Familie nicht versorgen, ihre Mutter ist gestorben, ihre zwei Schwestern taugen auch irgendwie nichts. Deswegen, das heißt, sie geht halt im Winter alleine in den Wald, um irgendwie die Familie durchzubringen. Und irgendwann trifft sie auf einen Wolf und der merkt sich schon so, okay, mit dem stimmt irgendwie was nicht. Der wirkt sehr anders und sie denkt sich aber, okay, für dieses Fell kann ich halt total viel Geld verdienen, deswegen erschießt sie ihn, häutet ihn und verkauft das Fell. Und dann stellt sich aber raus, oh scheiße, das war eine Fee in einem, in fremder Gestalt. Deswegen wird sie dann eben abgeholt praktisch vom Feenkönig, aus dessen Reich dieser Wolf kam und verschleppt und sozusagen so, du musst jetzt diese Schuld begleichen. Und dann geht halt so diese typische Schön und das Biest Handlung los.
Ja.
Genau, das ist der erste Band. Der zweite Band, da kommen dann Twists and Turns, also da bleibt dir wirklich die Kinnlade auf dem Boden liegen, ist nochmal eine komplette Drehung. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, der erste Band ist sehr gut, der steht auch gut für sich alleine, also wenn man den alleine lesen will, ja, gute Geschichte, passt. Und der zweite Teil ist dann wirklich so holy shit. Hier wird gerade alles auf links gedreht. Alles, was ich gedacht habe, was stimmt und ist völlig falsch und oben ist unten, rechts ist links, was ist hier los?
Aber sozusagen die Handlung, ist es vor allem ein Handlungsspin, kein neues Genre? Oder?
Nein, also die Handlung okay. geht praktisch weiter nach dem ersten Teil. Und du denkst auch erstmal so, ja, okay, alles klar, entwickelt sich irgendwie logisch weiter. Und dann aber so ab Mitte, Ende des Buches ist auf einmal so wirklich alles, das ist wirklich so ein bisschen wie ein Luke, ich bin dein Vater-Moment.
Ah,
so völlige ja. Überraschung und du bist komplett baff und ja, alles dreht sich. Und das finde ich immer in Büchern, wenn du so gar nicht damit rechnest und aber die Charaktere so gut geschrieben sind, liebe ich, dafür liebe ich. Also wenn ein Buch so gut geschrieben ist. Der dritte Band ist dann leider bisschen eher so handlungsgetrieben. Im zweiten Band geht es sehr um die Entwicklung von der Frauengestalt. Sehr viel innerer Monolog, also nicht viel innerer Monolog, aber viel innere Entwicklung, Traumabewältigung und so weiter. Alles sehr, sehr gut geschrieben. Fand ich ganz hervorragend. Deswegen, der zweite Band heißt A Court of Mist and Fury. Kann ich sehr empfehlen.
Toll. Ich habe mal kurz parallel geguckt. Young Adult, je nachdem, wie man fragt, ist das so entweder zwischen 18 und 26 oder in Teilen zwischen 18 und 40.
Okay.
Also die Spannen können sehr groß sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was so in, ich vermute US, ja. amerikanischer Literatur die Definition ist, aber das scheint wirklich ein ab 18 zu sein auch.
Ah ja, okay. Na dann. Na dann passt
schon. Dann passt das, wie du sagst.
Also auch sehr juicy Szenen.
Sehr juicy.
Juicy, juicy.
Vielleicht ist ja auch sehr juicy.
Die Haltestelle der Folge.
Man muss dazu sagen, ich habe noch nicht alle Trenner selber gehört. Sehr schön. Ja. Danke, Johann.
Ja, vielen, vielen Dank. Die Haltestelle der Woche ist Opernplatz.
Opernhaus meinst du?
Opernhaus. Quatsch, Opernplatz ist Monopoly. Opernhaus meine ich natürlich. Opernhaus Nürnberg.
Okay.
Ist das eine reine U-Bahn-Station? Ich blicke gerade. Oder gibt es einen Bus oben?
Ich glaube, es fährt nur der Nightliner.
Ah, deswegen.
Aber ein Bus, glaube ich, fährt nicht, nee.
Ja, okay.
Okay, ich wusste nichts vorher. Ich bin hier gerade überrascht worden.
Ja, wir haben gesagt, wir überraschen uns jetzt immer gegenseitig abwechselnd mit den jeweiligen Haltestationen. Mhm. Dann hat es so ein bisschen mehr Drive.
Genau. Wie bist du auf Opernhaus gekommen? Was hat dich daran fasziniert?
Erstens, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Zweitens, es ist doch eine Haltestelle, wo ich ab und zu aussteige, wenn ich irgendwo in die Innenstadt will.
Stimmt, ja.
Weil da ist der Ultracomics in der Nähe. Ich sag mal so wenn man nicht am Hauptbahnhof raus will, zur lokalen Computergruppe, war das auch oft noch ein guter Ausstiegspunkt. Hm. Nochmal einen Shoutout zu Kali bei ihm in der Nähe. Also Kali betreibt so eine Kneipe. Da kann man auch gut hin von da aus. Also ist es für etliche Dinge in der Innenstadt, finde ich, gar kein schlechter Ausstiegspunkt.
Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr angenehm, weil es nicht so groß ist im Vergleich zu Plärrer oder Hauptbahnhof.
Auch nicht so voll oft, finde ich.
Ja, und man läuft wirklich schön rein. Man läuft direkt am Germanischen Nationalmuseum vorbei.
Ja. Und zu beiden Seiten, also es ist relativ unterirdisch, muss man in Nürnberg auch sagen, weil es gibt auch U-Bahn-Stationen, die einfach oben sind.
Ja, selten aber. Ja. Die sind dann eher Richtung Fürth.
Das stimmt.
Wobei Nischmarn. Richtung Langwasser auch.
Ja. Aber dadurch, die ist gefühlt relativ langgezogen, die Station, nicht so groß, aber langgezogen. Und dadurch hat man nicht so ein, oh, ich muss jetzt hier einmal links rum, nochmal links rum und dann eine steile Treppe hoch. Ja. Sondern man kann sich da eigentlich so ganz gemütlich langsam hochschlängeln.
Ja, und ich muss sagen, ich finde auch sehr angenehm, die ist zu einer Seite sehr offen. Also die Station ist auf der einen Seite natürlich geschlossen, da ist dann halt Erdreich und so weiter. Auf der anderen Seite geht es aber runter zum
Burggraben,
genau. Also halt Stadtgraben in dem Fall, weil das ist genau auf der anderen Seite von der Burg, von der Stadtmauer rum.
Das stimmt, die hat ja auch nie sowas U-Bahn-miefiges unten. Ja,
also ich finde es da sehr angenehm tatsächlich. Ja. Da fühlt man sich auf jeden Fall wohler als in so den ganz abgeschlossenen.
Ja. Gehen wir doch mal durch unsere Punkte durch.
Ja.
Nummer 1, Verbindungen. Wie viel geben wir dort für Verbindungen?
Ich würde sagen 5, wäre jetzt so mein erstes. Es gibt 2 U-Bahn-Linien, die durchfahren, die U2 und die U3.
Stimmt,
aber
beide durch, ja.
Ich finde es ist ein bisschen schwierig, weil die U2 und die U3 teilen sich ja unglaublich viele Stationen. Also ist da jetzt so viel Variation?
Das stimmt. Dadurch, dass auch keine Straßenbahn ist und auch keinerlei
Busse
oder sonstige Verkehrsmittel, finde ich, darf man auch nicht zu hoch gehen. Andererseits, diese zwei Linien frequentieren sehr häufig.
Ja.
Und man ist relativ schnell in der Innenstadt. Von ja. daher bin ich der echte Einverstanden, würde auch einfach die 5 mitgehen.
Sehr gut.
Bei, ja, ich find's fast ein bisschen wenig, weil U-Bahn ist schon groß, finde ich, gefühlt in Sachen Verbindung. Mhm. Aber es ist natürlich keine Pluralität an Verbindungsmöglichkeiten. Ja. Wobei, ich sag mal, ich würde vielleicht sogar auf eine 6 hochgehen, wenn ich argumentieren würde, eine Verbindung ist ja auch, dass ich damit in die Innenstadt gut gehen kann.
Ja, also du hast halt viel drumherum, was fußläufig dann echt genau. erreichbar ist.
Genau.
Ist die Frage, will man das mit reinzählen oder sagt man mit dem bezüglichen Verkehrsmittel?
Wobei, du hast recht, das ist keine Verbindung. Das sind Dinge, aber das ist keine Verbindung.
Ja, dazu kommen wir gleich noch zu den Qualitäten.
Kommen wir zu Gestaltung.
Ja, boah, schwierig. Also wie gesagt, das mit dem, dass es offen ist, ist schon mal schön, aber das ist ja eher eine geologische Begebenheit.
Ja, das hat diese Kacheln, ich habe es hier auch gerade nochmal offen.
Also ich finde es optisch innen drin nicht so schön, es ist halt recht grau.
Ja.
Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde eine 6 geben.
Ja, ich wollte gerade sagen eine 6 oder eine 7. Auch hier, es gibt kein Motiv wie, keine Ahnung, an dem Rathenauplatz oder ähnliches, was dann so ein bisschen witzig ist. Andererseits, dadurch, dass einfach Tageslicht von der Seite reinkommt, es aber trotzdem unterirdisch ist, das wertet es schon noch auf.
Ja.
Aber ich gehe einfach mit. Machen wir eine 6.
Yeah. Was ist
Siffigkeit?
Siffigkeit finde ich tatsächlich sehr wenig.
Ja, bin ich sehr bei dir.
Also man merkt schon, dass man umgeben ist von Orten der Hochkultur. Da verkehrt ein anderes Klientel.
Ja, wobei ich behaupten würde, man braucht nicht weit gehen in den Burggraben.
Ja, gut.
Und da ist dann halt wirklich ganz schön was los, sag ich mal.
Ja, da hat
aber
man dann.
Ich sag mal, nee, des Hauptbahnhofs ist dann noch wilder und so, keine Frage.
Ja. Ja, aber nachts würde ich zum Beispiel als Frau alleine auch nicht in den Burggraben gehen.
Verstehe ich, kann ich verstehen.
Schlecht ausgeleuchtet.
Mhm. Siffigkeit, ja. Ich überlege gerade. Ich meine, U-Bahn bringt immer eine gewisse Menge an Siffigkeit mit sich, finde ich.
Ja, aber also ich habe da jetzt nie das Gefühl, ich kann mich da jetzt nicht auf die Bank setzen, weil alles eklig ist.
Das stimmt. Und auch irgendwie, dass Leute, es steigen halt auch wenig Leute aus, die irgendwie besoffen sind an der Stelle oder irgendwie sich dann aufführen.
Ja.
Also ich würde tatsächlich, glaube ich, nur eine 2 geben.
Ja, eine 2 oder eine 3.
Ja. Eine 2, eine 3. Gib mir eine 3, weil ein bisschen Burggrabensiffigkeit schwappt von außen vielleicht schon mit rein. Land und Leute.
Da würde ich sehr hoch einsteigen tatsächlich, weil, wie gesagt, man kommt sehr schnell in die Innenstadt rein.
Ja.
Man ist direkt unter Schauspielhaus, Opernhaus und allem, was dazugehört.
Der Trachtenladen ist auch in der Nähe.
Der Trachtenladen? Was ist denn das für, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Ich weiß es auch nicht.
Das Arbeitsamt ist da.
Oh ja.
Das heißt, nicht nur Kultur, sondern auch nacktes Überleben.
Ja.
Und zur anderen Seite rüber, was ist denn da so ein bisschen?
Ja, da ist dann das Germanische. Comics, das Germanische, so irgendwie die Karaoke-Bar.
Die Straße der Menschenrechte ist auch
Straße
sehr
Menschenrechte.
Schön.
Auch Mensch,
viele
wie hast du denn? Ach Mensch, wie heißt denn der Platz? Nee, nicht der CVJM. Wie heißt denn der Platz ganz in der Nähe?
Wie meinst du? Also was ist da?
Ich glaube, ist das nicht der Max-Hirschfeld-Platz?
Weiß ich jetzt nicht.
Ah, ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß nicht, wo der ist. Den Namen habe ich noch nie gehört.
Oder, nein, wie heißt denn der?
Aber was ist da drumrum? Warum fällt dir der so auf?
Nö, einfach, dass der da in der Nähe war. Nee, wen meine ich denn? Nein, ich meine Magnus Hirschfeld.
Sagt mir genauso wenig.
Der war deutscher Arzt und Sexualwissenschaftler und ist auch jemand, der gesagt hat, so ein, also der, ich sag mal, dem Thema Homosexualität einfach Tür aufgemacht hat und gesagt hat, das ist nicht unbedingt der Krankheit und ähnlichem. Also der sehr progressiv unterwegs war. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es einen Platz in Nürnberg, der jetzt nach ihm benannt wurde.
Okay. Also was jetzt da relativ neu in Anführungsstrichen ist, wenn man aussteigt Richtung Innenstadt, da ist ein Denkmal für die Opfer der NSU-Morde. Das war
ja. Oh, stimmt. Das ist da auch noch in der Nähe.
Das ist mir neulich mal aufgefallen.
Oh, also ich wollte gerade sagen, wir drehen hier ganz schön hoch. Also selbst ein Bahnhof hat nicht so viel gefühlt. Ne?
Ja, definitiv.
Wow. Okay. Ich meine, selbst Nachtclubs gibt es echt ein paar lustige Sachen in der Innenstadt.
Ja, auf jeden Fall gut
nicht,
zu erreichen von dort aus.
Das sind nicht die Großraumdiskos geschenkt, aber gut, die sind ja nicht in den Innenstädten.
Ja.
Aber so ein paar Clubs.
Ein paar Clubs und Restaurants, Bars.
Ja.
Da bist du schon gut dabei.
Das stimmt. Boah, was geben wir denn da?
Ich würde eine 10 geben.
Eine 10?
Ich sag's dir, wie es ist.
Boah, da geht's dir gar nicht mehr höher.
Aber ich überlege gerade, ob ich das von irgendwo anders noch besser finde.
Das stimmt, ja.
Also man hat jetzt nicht direkt beim Aussteigen irgendwie eine Möglichkeit, was zu essen zu holen oder sowas. Aber wie gesagt, du bist innerhalb von 5 Minuten in der Innenstadt. Naja, gut, vielleicht ein bisschen mehr.
Es gibt einen veganen Döner inzwischen, der da in der Nähe ist.
Stimmt, du hast recht. Ja.
Und davor ist, und da in der Ecke ist jetzt auch ein Restaurant drin. Oder so ein Imbissteil. Wo? Was früher dieses eine Kino war, glaube ich.
Hä?
Wenn man Richtung Ultracomics geht.
Ja.
Dann ist doch rechte Hand, war ganz lang, oder war jetzt eine Zeit lang so ein veganer Döner. Der
ja.
ist jetzt aber temporär, glaube ich, in den Foodtruck ausgelagert, der dann immer links steht.
Mhm.
Aber ein bisschen davor im Eckhaus, da ist jetzt so ein Imbiss drin auch noch.
Ach so, okay, das weiß ich nicht. Ich war schon länger nicht mehr in der Ecke.
Ja.
Ja, cool. Ja, dann nehme ich das zurück. Dann bleibe ich bei meiner 10 sowieso. Ja.
Aber sonst so viel, so richtig essen ist da nicht. Aber hey, komm, irgendwo müssen wir auch mal eine 10 vergeben. Was soll's.
Ja. Außerdem habe ich positive Gefühle dem Opernhaus gegenüber.
Ja. Letzter Punkt. Sonstiges.
Ich bin da sehr oft früher ausgestiegen, weil ich früher im Kinderchor des Opernhauses mitgesungen habe. Das heißt, ich habe, also daher kommen auch meine positiven Gefühle dem Opernhaus gegenüber.
Ja.
Mein Bruder arbeitet dort. Der steigt da auch häufig aus. Ja.
Ich wollte sagen, ich mag Schauspiel. Von daher, ja. Meine Schwester hat schon Dinge an dem, oder hat sie schon? Ich überlege gerade. Das könnte ein Gastspiel gewesen sein, das sie damit schon zu tun hatte.
Ja.
Dass sie da schon mit dem Schauspielhaus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt wird's dünnes Eis.
Ja, aber, also ich muss sagen, ein positiv besetzter Ort für mich auf jeden Fall.
Bin ich bei dir. Aber ein bisschen, also der darf mir jetzt nicht zu viel geben, finde ich. Also
nee.
Da darf mir jetzt auch schon mal was geben, aber sonst, ich meine, kann auch sagen, das ist ein bisschen das schnöselige Eck. Nee. Wobei, nee, das stimmt.
Wobei,
nicht.
Da, wo sie gegenüber vom Opernhaus haben sie ja diese eine Häuserzeile so in totale Luxuswohnungen auch.
Oh, ja,
also
stimmt.
Das ist schon nicht so weit weg davon,
das
aber
stimmt,
gut.
Das stimmt.
Wer in der Nähe der Innenstadt wohnen möchte, muss ja nicht mehr geben.
Oh ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl.
Ja.
Was vergeben wir also bei Sonstiges?
Eine 6?
Eine 6? Gut. Machen wir doch
heute
mit.
Keine große Streitbarkeit hier.
Nö, aber du, Gott sei Dank, du kriegst heute einfach mal mit, ne? Aber schön. Und auch übrigens vielen Dank für das ganze schöne Feedback. Es haben sich Leute, ich glaube, gerade über diese Haltestelle sehr gefreut.
Hätte ich nicht gedacht tatsächlich, weil ja doch irgendwie, sobald du nicht aus Nürnberg kommst, weil, keine Ahnung, das ist für so gefühlt hätte ich gedacht, das ist so, wenn du, keine Ahnung, jetzt für mich Krefeld eine Bushaltestelle beschreibst.
Ja. Aber ganz ehrlich, ich würde es hören. Mann.
Ja,
ich würde es hören.
Irgendwie schon.
Aber von daher vielen Dank, Porsche, für die Inspiration. Und wir kommen zu unserem letzten Segment und das ist wie immer
der Hausaufgabensong.
Und da würde ich ganz fies sagen, da fange ich an, weil du das letzte Mal angefangen hast.
Na gut.
Weil ich glaube, ich habe bei meinem einfach nicht so viel zu sagen und du kennst den auch einfach schon sehr.
Aha.
Und zwar ist es für mich einfach der Song Vincent von Don McLean. Ein Song über Van Gogh. Er ist unglaublich kitschig, aber auch einfach so schön. Man kann sich da so reinfallen lassen. Und ich mag diesen Song. Das verstehe ich auch nicht ganz, dass dieser Song nicht irgendwo schon auf TikTok oder in ähnlichen Kontexten irgendwo so ein Revival gefunden hat. Weil ganz viele Songs, die älter sind, die, wie ich finde, dieser Song hat, so eine ganz starke Qualität hat. Jetzt nicht nur positiv, der ist auch super kitschig und so.
Mhm.
Werden irgendwie benutzt. Dann manchmal natürlich auch in so meme-artigen Dingen wie, ja, immer wenn der Hund traurig ist, kommt das Lied oder irgend so ein Quatsch.
Ja.
Oder auch aus dem Kontext raus. Bei dem Song denke ich mir auch, boah, da wäre eigentlich so viel Potenzial drin, da so einzelne Zeilen oder sowas rauszunehmen, das in so einen Kontext zu setzen, ist noch nicht passiert.
Mhm.
Von daher, wenn ihr den Song nicht kennt, Vincent von Don McLean.
Werde ich mir anhören, weil ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht im Ohr.
Oh, doch, den kennst du. Das ist diese Scary Starry Night.
Ah, Starry Starry Night.
Starry Night heißt der,
jetzt,
genau.
Doch, okay, ja, dann kenne ich ihn. Der ist wirklich sehr schön. Da habe ich vorher immer geweint.
Ja, verstehe ich sehr.
Ja. Mein Hausaufgabensong ist was ganz Außergewöhnliches. Ich kenne von dem Interpreten tatsächlich auch keinen anderen Song so gut. Ich habe schon mal ein bisschen reingehört, aber also nichts davon im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube einfach über so eine Shuffle-Funktion. Und zwar ist es Let the World Go By von Karl Blau.
Also wie der Karl, K-A-R-L, Blau wie die Farbe.
Genau. Ist aber ein Amerikaner.
Ah, okay.
Glaube ich, also bin mir relativ sicher. Mhm. Und was da für mich total außergewöhnlich ist, es ist Country.
Oh,
ich höre einfach überhaupt kein Country, weil ich das auch, gefällt mir auch einfach in der Regel nicht. Mir ist das zu simpel oft von der Musik her. Ich habe jetzt nicht so die positiven Verbindungen dazu, dass ich irgendwie sage, so Mensch, das ist jetzt irgendwie so Rural America, das ist mein Ding. Aber das ist irgendwie so ein, es ist fast eine Ballade eigentlich. Es ist sehr gefühlvoll. Er hat eine ganz besondere Stimme, die mir total gut gefällt. Es ist so ein bisschen melancholisch, aber auch sehr hoffnungsvoll. Ja, kann ich empfehlen, hat mir gut gefallen. Und das ist tatsächlich auch in einer meiner Playlisten, die heißt, jetzt habe ich den Namen selber vergessen. Aber ich höre es sehr häufig, weil ich diese Playlist sehr gerne anmache, wenn ich so ein bisschen melancholisch drauf bin. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lied.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, der gute Mann ist seit 96 aktiv und hat schon 12 Alben veröffentlicht. Also krass.
Und
ganz schön
Output. Das eine Lied, okay, dann muss ich mich echt noch ein bisschen reinhören.
Ach.
Weil ich mag die Stimme von ihm sehr gerne.
Ja, aber ich finde auch, manchmal könnte es auch okay sein, einfach zu sagen, den einen Song von der Band mag ich total und dann gibt es wieder andere. Also
ja, du weißt ja eh, wie es bei mir ist. Ich kenne ja keine Hintergrundinfos zu irgendwelchen Interpreten, außer es ist irgendwie Queen oder die Beatles oder so. Ich weiß ganz oft einfach nicht, von wem ist denn das überhaupt. Deswegen musste ich jetzt auch gerade nochmal nachschauen, wie der Typ heißt.
Ich glaube, das ist der große Unterschied. Da hatten wir es schon mal drüber.
Ja.
Du hast meiner Meinung nach viel breiteres Wissen über verschiedene Musik. Naja, so mit einzelnen Songs, gerade aktuelle Sachen. Dafür weiß ich viel mehr über Alben von früher, wo du sagst, so, du hast keine Alben gehört, gar nicht.
Ja, weil ich halt einfach nie das Geld dafür hatte, mir Alben zu kaufen. Mhm. Und dann kamen bei mir auch schon einfach MP3s. Und da hast du dann auch eher, keine Ahnung, irgendwie so MP3s untereinander ausgetauscht. Gerade wenn du noch irgendwie so Uraltgeräte hattest, wo nur irgendwie so, keine Ahnung, 60 MB drauf gepasst haben, dann hast du halt deine Lieblingssongs rausgesucht. Deswegen, ich habe nie wirklich Alben gehört, tatsächlich.
Und für mich war's, naja, meine aktive oder ich würde sagen aktivste Zeit mit, ich spare Geld, damit ich dann mir ein Busticket nach Erlangen leisten kann, damit ich dann in den örtlichen Müller gehen kann, damit ich dann die ganzen CDs durchhören kann und mich vielleicht für ein Album und vielleicht eine Single-CD entscheiden kann, die kaufen und damit nach Hause fahren und dann höre ich die ewig.
Ja.
Das ist halt schon ein sehr anderes Wahrnehmen oder Rezipieren von Musik. Achtung, ich sag nicht besser. Und ich habe auch heute wie nicht andere Leute, die ich kenne, die total auf Musik stehen. Ich habe auch keinen Plattenspieler und nichts. Ich habe einfach den Platz nicht.
Ja.
Und will aber damit nicht anfangen. Das ist okay. Auch wenn ich mal bei so ein paar Lieblingsbands denke, ach, da die Platten wären irgendwie schon schön, aber ja.
Wir treten jetzt gerade die Rubrik ein bisschen breit, aber mich würde es tatsächlich interessieren, wie wurde bei euch zu Hause Musik gebraucht. Also bei uns lief tatsächlich sehr, sehr selten was. Wir haben so eine alte Musikbox, wo man tatsächlich ohne Münzeneinwurf so kleine Platten sich vorspielen lassen kann. Die lief immer mal wieder zu Partys und so, aber das war jetzt auch nicht so oft. Und unterm Tag oder so lief bei uns weder Radio noch irgendwie Musik oder so. Und ich kenne das halt von anderen Familien, dass da halt, keine Ahnung, da läuft immer das Radio oder sobald man ins Auto steigt, wird das Radio angemacht.
Ja.
Das war bei uns eigentlich gar nicht so. Also bei uns wurde sehr wenig Musik gespielt tatsächlich. Was nicht heißt, dass meine Eltern keine Musik hören und mögen, aber das war bei uns immer sehr zielgerichtet und wirklich nur so ein, ja, das höre ich mir dann an, wenn ich Lust drauf habe.
Jetzt tue ich es bewusst.
Genau.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, in meiner Familie, man muss dazu zwei Dinge sagen. Erstens, mein Vater hatte eigentlich gar nicht mal so wenig Platten. Also ich würde schon sagen, was heißt so wenig? Ich würde sagen, so 60 Platten oder sowas waren da schon da.
Ja, bei uns würde ich auch sagen, aber das waren meistens aus der Jugend meiner Eltern.
Ja, und das war aber so wirklich gefühlt ein Kessel Buntes. Das war irgendwie eine Platte mit Witzen, dann irgendwie drei Weihnachtskonzerte, dann eine Kinderschallplatte, also so komplett gefühlt aus heutiger Sicht random.
Ja.
Dann auch so ein Sampler namens San Francisco Dreams mit also so allen möglichen US-Songs.
Ja.
Und es gibt so ein paar von diesen Schallplatten, die sich komplett in mein Hirn angebrannt haben. Mhm. Unter anderem diese San Francisco Dreams. Ich habe auch irgendwann mal schön auf Discogs das ist so eine Datenbank für Platten. Mhm. Auch so, was ist welche Platte wert und so. Mhm. Das ist so ein Sample, die ist nichts wert. Also, darum geht's auch nicht. Die wäre auch viel zu verkratzt und gibt's, glaube ich, auch gar nicht mehr. In jedem Fall habe ich mir irgendwann mal einfach genau die als Playlist nachgebaut. Weil man hat dann auch trotzdem so das Gefühl, oh, nachdem der und der Song kam, muss ja jetzt der kommen.
Wollte ich gerade schon sagen, bei dem, wie ich Musik gehört habe. Ich habe halt keine Alben gehört, sondern man hat dann unter Freunden sich irgendwie CDs gebrannt. Und ich kann dir aber noch von ganz vielen sagen, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel mal nach einer Kirchenfreizeit in Spanien, haben wir uns dann, weil wir die Lieder so oft gehört haben, die nacheinander auf CD gebrannt. Ich kann dir nach wie vor sagen, was nacheinander kommt.
Natürlich.
Das gehört dann auch so zusammen.
Ja, es hat so... Hat schon was Mixtape-artiges, auch wenn, ich weiß noch am Anfang, die ersten gebrannten CDs, das war ja irrsinnig teuer. Ich weiß noch, ich habe mir damals mit meinem Bruder zusammen einen CD-Rekorder gekauft. Ja, und die Rohlinge dann auch nochmal teuer. Also aus Sicht natürlich eines Schülers.
Ja.
Aber das wurde später alles erschwinglicher und so. Ja, jedenfalls, um deine Frage noch gar zu beantworten, die Platten haben wir aber gefühlt eher als Kinder selber aufgelegt.
Mhm.
Mein Vater hatte sich davon welche auf Kassette überspielt, damit man die im Auto hören kann.
Mhm.
Und letztlich waren schon ein paar CDs dann später auch im Haushalt.
Mhm.
Aber die meiste Zeit lief dann tatsächlich Radio.
Mhm.
In der Regel Antenne Bayern, also so der örtliche, ja, ich sag mal Popmusik-Radiosender. Manchmal ein bisschen Bayern 3 noch. Aber das waren eigentlich so die zwei Dinge. Auch wirklich mit dieser Morningshow morgens und den jeweiligen mehr oder minder guten Sketchen und Figuren. Ich selber war ganze Zeit lang dann ganz begeistert, in Höchstadt zu versuchen, den Nürnberger Radiosender N1 reinzubekommen. Das ist halt wirklich dieser, ja, ich sag mal so 14 bis 24, würde ich sagen, ist so Zielgruppe Radiosender.
Ja.
Damals halt auch irgendwie gerade für mich ganz spannend, oh, da läuft Techno oder läuft Elektro oder läuft Rock. Mhm. Also halt lauter Musiksachen, die ich sonst nicht gehört habe.
Ja.
Und letztlich hat sich das aber bei mir irgendwann gedreht, auch mit diesem die ganze Zeit im Auto Radio zu hören, dass mich irgendwann einfach die Musik genervt hat, mehr und mehr.
Hm.
Ne, bist halt irgendwann doch älter. So und mit so, ich sag mal so Anfang 20 rum, kam ich dann über meine Schwester auf den Radiosender Bayern 2 und es war, also den gibt's heute schon noch, irgendwie ein bisschen umbenannt, aber da laufen halt hauptsächlich Features über, keine Ahnung, die Kartoffelbauern von Usbekistan. Also wirklich so auch mal eine halbe Stunde Reportage über sowas so in der Tiefe, wo du vorher auch nicht denkst, so, ja, finde ich das jetzt interessant? Und denkst du so, naja, ich weiß ja nicht. Und nach dieser halben Stunde denkst du, boah, was es auf der Welt gibt, toll.
Ja, ja. Also Auslandsjournal für die Ohren.
So. Ja, absolut. Dann aber auch so Krimi-Sachen. Es gibt ein wundervolles Kinderhörspielprogramm namens Radio Mikro. Und dann auch Dinge wie der Zündfunk, die einfach wirklich Jugendradio machen, aber wirklich im Sinne von, wir beschäftigen uns mit Musik, erklären Subkulturdinge, sprechen da mit Leuten aus den Sachen, stellen Bands vor, hab da auch viele Bands darüber kennengelernt. Und bis heute bin ich ja irgendwie ein Stück weit diesem Medium treu geblieben, weil für mich ist Podcast eigentlich genau das, was ich darüber so ein Stück weit bezogen habe. So genau dieses, du kannst dir jetzt einen Wortbeitrag anhören, in dem Fall sogar mit Podcasts, wann ich will, super gut. Und Podcasten hat für mich einfach das Radio hören nahezu vollständig verdrängt, gerade in Auto und Co.
Ja,
klar.
Ja. Verstehe ich total.
Ja.
Schön, dass wir so viel darüber jetzt sprechen konnten. Das war jetzt irgendwie, über diese zwei Lieder sind wir da jetzt drauf gekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, kleine kurze Hausaufgabe für unsere Hörenden und so viel dann noch dazu gekriegt.
Genau. Super. Musik ist einfach was Gutes.
Das stimmt. Ein schönes Schlusswort. Dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Tschüssi.
Und tschüss. Okay.